Wir begrüßen heute die in Berlin lebende chinesische Schriftstellerin Lu Ling Yuan. Herzlich willkommen, Frau Ling Yuan. Die ersten 26 Jahre Ihres Lebens haben Sie in Ihrer Heimat China verbracht. Wo und in welcher Provinz sind Sie aufgewachsen?
Also ich bin in der Provinz Jiangxi aufgewachsen. Das liegt im Süden, so ungefähr in der Mitte, und hat keine Küste. Daher ist das Klima dort ziemlich schwül und im Sommer sehr heiß, oft über 40 Grad, im Winter so manchmal unter 5 Grad. Aber der Winter ist ziemlich kurz und ich habe meistens die Erinnerung, dass es sehr heiß ist. Und bis 17 war ich dort. Und danach war ich nach Shanghai gegangen zur Universität, und dort habe ich insgesamt 7 Jahre verbracht. Und dann zwischendurch habe ich 2 Jahre gearbeitet in der Hauptstadt von meiner Provinz Jiangxi.
Erzählen Sie uns doch bitte etwas über Ihre Kindheit und Jugend.
Also wir haben die Schule ist im Vergleich zur deutschen Schule viel größer. Und wir haben zum Beispiel, als ich in die Realschule ging, da hatten wir jede Klasse 60 Schüler. Und in meinem Jahrgang hatten wir insgesamt 12 Klassen. Und der Wettbewerb war auch ziemlich stark. Und wir müssten dann ungefähr nach 2 Jahren dann eine Prüfung machen, damit dann die Eliteklasse gebildet wird. Und daher gab es immer wieder Prüfungen, und in dieser Prüfung dann, also ich war ziemlich gut, ich war eigentlich in der ganzen Schule immer ungefähr, die gehörte zu den ersten 3, und außer Sport, sonst alle Fächer war ich ziemlich gut. Und deswegen dann kam ich in die Klasse Nummer 12, das war die beste. Und die zweite beste war dann Nummer 11, und die Nummer 1 von meinem Jahrgang, das war dann die schlimmste, die Problemeklasse. Und wir saßen dann ganz, also wir hatten dann die Schule 4 Etagen hoch, und wir saßen dann auch ganz oben. Es war dann auch immer ein ganz schön großer Raum, und wenn der Lehrer kam, dann müssten wir natürlich immer alle ziemlich still sitzen, ne, damit, und der sprach auch immer sehr laut, damit wir alle mitbekamen. Und wir hatten auch ein bisschen anders Sprache gelernt als hier. Zum Beispiel, wir hatten jeden Morgen erst 1,5 Stunden laut lesen. Und in der ganzen Klasse, jeder sollte so laut lesen, wie er kann. Und deswegen, das war wie ein umgekipptes Sperlingsnetz. Ja, da hatten die Kinder nur geschrien. Aber dadurch hat man den Text wirklich sehr auswendig gelernt. Man hatte dann sehr viele Gedichte wirklich im Kopf behalten. Weil wenn man laut liest, dann durch diese Anstrengung behält man den Text stärker im Gedächtnis. Und selbst ich fand eben diese Methode sehr gut. Damals fand ich ihn nicht so sehr gut. Hatte ich dann in dieser Zeit häufig, wenn alle gelesen hatten, dann hatte ich Romane gelesen. Aber gut, wahrscheinlich deswegen hatte ich dann ja auch relativ wenige Gedichte im Kopf. Aber was ich im Kopf behalten habe, fand ich alles sehr schön. Das waren sehr schöne Gedichte, und die hatte ich dann sehr gemocht, also auch jetzt. Und diese Methode habe ich jetzt auch für Deutschlernen verwendet. Und jetzt zum Beispiel, ich schreibe, wenn ich ein gutes Buch lese, dann sehe ich immer, der Satz ist so schön, den kann ich noch nicht so formulieren. Und dann habe ich dann abgeschrieben, und so habe ich in kurzer Zeit immer 1 Seite, 2 Seite, 3 Seite voll. Und dann lese ich dann immer ungefähr 1,5 Stunde ganz laut jeden Satz durch, damit ich wirklich spreche, ohne immer so herumzukauen zu müssen oder irgendwie, dass das für meine Zunge irgendwie fließend ist. Und dadurch habe ich immer versucht, so weiterzulernen. Aber die Sprache ist dann immer ein bisschen anders, weil wir hatten die Zeitform anders. Es ist für Deutsche eigentlich ziemlich schwer, diese Zeitform zu beherrschen. Aber wir haben den Artikel nicht, der, die, das nicht. Und wir haben auch zum Beispiel diese Änderung der Normen nicht. Ja? Also ein Mitglied, 2 Mitglieder, mit dem Mitglied dann, Und diese Änderung haben wir nicht. Wir haben immer nur Mitglied. Und wenn dann eine Plura kommt, dann sagen wir Mitglied Plura. Also ein Wort, das Plura bedeutet. Und deswegen, ich denke, ich bin schon ein bisschen zu spät gekommen mit 26. Und diese Dinge beherrsche ich manchmal nicht mehr so richtig im Kopf. Mache ich immer wieder Fehler. Oder wenn ich dann nicht sicher bin, ob jetzt das Objekt die oder das oder der ist, dann verschlucke ich einfach. Ne? Und aber in Chinesisch war ich eigentlich immer gut in der Schule und meine Aufsätze wurden häufig dann von Lehrer vorgelesen. Und dann hatte ich dann noch einmal, wir hatten dann einmal auch so Wettbewerb gehabt, so zwischen verschiedenen Schulen in vielen Fächern. Und dann hatte ich an Physik und Chemie teilgenommen und hatte dann an Chemie so den dritten Platz bekommen. Das war so ein regionalen Wettkampf. Und da hatte ich 10 Yuan bekommen. Das war damals ziemlich viel Geld. Und mein Vater dann hatte sich sehr gefreut und hatte dann zuerst dann uns so ganz leckeren Keks gekauft, um mich zu belohnen. Und dann auch, also ich hatte zu Hause dann 4 Geschwister und die haben sich dann natürlich alle gefreut. Sonst, es war sehr schwierig überhaupt, zum Beispiel in der Schulzeit Geld zu verdienen. Das war dann damals auch kaum möglich. Das war dann einfach ein anderes System. Und meine Eltern haben 5 Kinder. Und die beiden sind Lehrer, sind berufstätig, also die waren berufstätig. Aber das für mit 5 Kindern und dann, weil sie beide berufstätig waren, dann hatten wir häufig so ein Kindermädchen zu Hause, so eine alte Oma. Und das war dann ziemlich, also die hatten dann nie genug Geld. Die hatten gerade das Geld, um sie satt zu kriegen. Da habe ich dann auch ziemlich früh mitgekriegt, dass bei meinen Eltern auch sehr knapp war und ich hatte dann eigentlich nie nach was gefragt. Ich hatte auch nie Taschengeld gehabt wie die Kinder hier. Also meine Tochter kriegte jede Woche jetzt schon 5 Euro ungefähr. Das hatte ich dann nie gehabt. Man hatte dennoch zu Hause sehr lecker gegessen, weil mein Vater ja doch sehr gut kochen konnte. Und sonst in der Schule, weil ich sehr gut war, da hatte der Lehrer dann immer jemand neben mich gesetzt, die mit seiner Familie eine gute Beziehung hat, ne? Also die er fordern will. Und manchmal war es nicht nach meiner Wahl, aber man kann es sowieso nicht wählen, mit wem man zusammensitzt. Und wir hatten dann, weil das war so eine Elite-Klasse, da gab es nur sehr wenige Mädchen. Wir waren gerade von den 60, wir waren so ungefähr 14 Mädchen. Und das ging dann jedes Jahr immer so weiter, wenn man dann auch noch einen Fehltritt machte, zum Beispiel wenn man mit einem Jungen so irgendwie ein bisschen so ineinander verliebt ist und dann auch diese Beziehung dann auch offen ist, dann kann sein, dass das Mädchen oder der Junge eigentlich dann zu einer anderen Schule gehen müsste, damit diese Sache vergessen wurde. Und deswegen eigentlich gibt es auch kaum solche Geschichten. Man vielleicht merkt, der ist ja toll, der ja macht so oder dies ist gut. Aber solche Liebesbeziehungen oder einfach offene Zuneigung zueinander, das war bei unserer Zeit nicht möglich. Ne?
Ging es streng zu an der Schule?
Streng? Eigentlich schon, ja. Aber man war auch konzentriert zu lernen. Und die Lehrer, da wir dann eben die Elite-Klasse waren, hatten wir eigentlich immer die besten Lehrer bekommen. Und die Lehrer, die waren auch sehr ehrgeizig, weil ich war ja in den 80er Jahren, also 80er Jahren, dann ging ich dann schon zur Uni, also ich war in 70er Jahren dann zu Hause und dieser Zeit war in China genauso eben Mao war 76 gestorben und danach hat man sofort angefangen auf Bildung mehr Wert zu legen Und deswegen hat dann die Schule, also hatte die Schule eigentlich immer sehr konzentriert, so eben, dass wir immer bessere Noten haben und so weiter. Und deswegen, wir waren auch Kinder auch sehr ehrgeizig zu lernen. Also die Strenge hat mich nicht gestört. Ich war, weil ich so gut war zum Beispiel, Nachmittag hatten wir sehr, sehr gut, sehr viele, manchmal immer wieder Stunden, wo wir selber lernen. Und da ich gut war, dann ging ich manchmal weg. Einfach nur so. Es war eigentlich nicht erlaubt. Also wenn ein anderer getan hätte, hätte er dann Kritik von Lehrern bekommen. Aber weil ich sowieso gut war und das war ja auch nicht unbedingt nötig, dass ich immer da lerne. Ich habe sowieso immer gelernt und deswegen hat eigentlich auch niemand mich denunziert. Und der Lehrer hatte mich, also mein Klassenlehrer hatte mich auch nicht kritisiert. Ne? Aber es war auch so, wenn man gut ist, dann hat man immer so eine Funktion in der Schule bekommen, also in der Klasse bekommen. Ne? Und ich hatte dann auch immer wieder so kleine Rede gehalten, ja, so als Vertreter von den Schülern, ne? Wenn dann Jahresfeiern oder Jahresschluss, Abschlussfeier gibt oder so. Dann gab es jedes Semester immer so ein, wir sagen drei Seiten, also so in drei Punkte gute Schüler, ne? Also erstmal Moral und dann bei Lernen und dann auch beim Sport, ne? Also wenn man dann die alle drei sehr gut Noten bekommen haben, dann bekommt man so eine Auszeichnung und dann gibt's eben am Jahresende eben diese Feiern, wird dann vom Direktor uns überreicht, ne? Und ich habe jedes Semester so ein Ding bekommen, ne? Also ich hatte zu Hause dann jedes Jahr dann zusammen ziemlich dick, ne? Also in meiner Klasse gab es nicht sehr viele Probleme, weil wir alle ziemlich ehrgeizig waren und auch eben weiter vorankommen wollten. Ja, in der zweiten, dann hörten wir dann schon immer wieder viele Geschichten, so Schlägerei miteinander oder Diebstahl und so, ne? Aber Liebesgeschichten gab es sehr, sehr wenig.
Was haben Sie jetzt studiert genau?
Ich habe danach Computerwissenschaft studiert. Also erstmal, ich wusste selber nicht genau, was ich studieren sollte. Und dann hatte ich aber eine sehr gute Note. Also ich war in meiner Region auf dem dritten Platz, in meiner Schule auf den ersten Platz. Und dann hatte meine Eltern gesagt, ja, wenn dann so ist, dann sollst du doch einen soliden Beruf lernen. Einen zukunftsträchtigen, ja, dann Computerwissenschaft, ne? Und ich war damals mit mir nicht so ganz klar. Ich dachte, eigentlich könnte mit Naturwissenschaft vielleicht was machen. Aber dann, als ich dann in Shanghai, an der Shanghai Jiao-Tong Universität war, war ich im ersten Jahr noch sehr gut. Aber dann hatte ich bemerkt, dass ich gar keine Lust dazu hatte. Und dann hatte ich dann immer nur so studiert, dass ich immer befriedigend bekam. Und damit ich eben abschließen konnte. Und danach, also weil das System in China ein bisschen stark ist, dass man nicht so leicht wechseln konnte. Man konnte kaum in eine andere Uni wechseln, ein anderes Fach, weil China ist ja auch alles proportioniert, also mit Studentenwohnheimplatz, daher man könnte ja gar nicht so woanders schnell einen Platz bekommen und so, und deswegen man könnte nicht wechseln. Gut, habe ich dann bis zu Ende studiert und da habe ich gedacht, eigentlich würde ich doch gerne eher so was Künstlerisches machen. Und dann hatte ich, da müsste ich dann wieder die Prüfung machen. Also wenn man dann zur Uni gehen muss, dann muss man immer so diese staatliche Prüfung machen. Und dann habe ich dann einen Arbeitsplatz bekommen an der Uni, also Nanchang. Dann hatte ich dort 2 Jahre Unterricht gegeben im Computerfachbereich. Und in dieser Zeit, dann habe ich mich dann vorbereitet auf weitere Prüfungen. Und 2 Jahre später habe ich dann die Prüfung gemacht und habe ich auch geschafft. Dann habe ich dann Journalismus studiert, wieder in Shanghai. Und das war dann auch immer ein Wunsch dann von mir geworden, dass ich dann gerne als Journalistin lebenslange arbeite.
Und 1990 sind Sie dann nach Deutschland gegangen. Und das muss wie ein Kulturschock gewesen sein, oder? Wenn man aus China kommt, wie erlebt man Deutschland dann?
Also erstmal, ich fand Deutschland viel grüner als China. Und das war dann schon sehr schön. In China hatte ich dann schon ein bisschen in den Städten so was Grünes vermisst. Aber auf dem Land war es schon noch sehr grün. Und dann hier sehr weniger Menschen auf der Straße. Das war auch angenehm. In Shanghai war es für mich so hart, immer so, selbst ein T-Shirt zu kaufen, kriegt man erstmal 10 Stöße. Und das war, ich war immer fertig, wenn ich einkaufen ging. Deswegen, ich hatte heute auch noch keine Lust, einkaufen zu gehen. Und das war dann auch die schöne Seite. Aber auf der anderen Seite, das war einfach ein ganz anderes System. Ich habe kein Wort verstanden und die Menschen, wenn ich dann sehe, verstehe ich sie ja auch zuerst mal nicht, ne? Weil die häufig dann doch anders denken und deswegen auch eine andere Mimik haben als wir. Und deswegen war das alles für mich dann ein Rätsel. Das hatte dann sehr lange gedauert, bis ich dann die Sprache langsam beherrsche und dann dadurch auch immer mehr von Zeitungen, vom Fernsehen, von meiner Umgebung immer mehr erfahren habe. Und dann das System insgesamt, das System mir langsam vertraut ist, ja.
Und das erste Buch haben Sie ja dann auch in Chinesisch geschrieben, aber da sprechen wir, glaube ich, später drüber. Das zweite Buch verfassten Sie in Deutsch. Und was brachte Sie dazu, jetzt dann in Deutsch zu schreiben? Und vor allen Dingen, was macht den Unterschied aus dann? Also ich stelle mir das sehr schwer vor. Also wenn ich mir überlege, ich gehe jetzt nach China und schreibe nach ein paar Jahren ein Buch in Chinesisch.
Es war so, ich glaube, ich habe damals einfach ein paar Bücher über China gelesen, die von Deutschen geschrieben sind. Und da habe ich immer gedacht, das ist ja nicht wirklich das Land, das ich kenne. Und deswegen habe ich gedacht, ich kann vielleicht den deutschen Leser was nahebringen, was ich kenne. Und ich denke, ich bin im Grunde immer noch eine Chinesin und ich kenne chinesische Denkweise und ich liebe auch die chinesische Literatur und Kultur. Und ich bin dann schon eher in der chinesischen Kultur verankert als in der deutschen. Aber gut, je länger ich hier lebe, dann kenne ich die Menschen hier auch mehr. Und deswegen, das war damals auch der Wunsch, dass ich dann auch für die Menschen hier was tue. Dass ich einfach China näher bringe, wie ich es kennengelernt habe. Zum Beispiel bei dem ersten Buch, dann hat eine chinesische Journalistin gelesen, die hat gesagt, ja, diese Tatsachen, die kennt sie eigentlich alle, es ist ihr nicht fremd, aber es ist, es lässt sich sehr gut lesen, ja, also sehr fließend und es lässt auch sehr schwer in China veröffentlichen. Deswegen, Deutschland für mich hatte auch eigentlich eine sehr starke Bedeutung, ist Freiheit. Ich hätte dieses Buch in China nicht schreiben können. Und daher war es auch sehr schön, dass ich erstmal in Deutschland schreiben kann, so frei schreiben kann, wie ich es mir gewünscht habe.
Ja, Sie schildern in Ihrem Buch, du fliegst für meinen Sohn aus dem 5. Stock, ziemlich beklemmt und drastisch das Leben in China, die nicht so angenehmen Seiten dieses sicherlich sehr schönen Landes.
Ja, China hat leider sehr viele bedrückende Seiten. Deswegen, ich meine, es war für mich so, ich könnte eigentlich auf Deutsch zuerst mal nur das Buch schreiben. Ich müsste erst mal alle diese bedrückenden Seiten, die ich dann miterlebt habe, erst mal loswerden. Und dann erst mal bin ich frei, dann kann ich auch über die schönen Seiten von China schreiben, die auch eigentlich sehr reichlich gibt, ne? Aber China ändert sich sehr rapid, besonders in den 90er Jahren durch die Reformen. Dann gibt's auch immer mehr Freiheit in China. Früher, also in 70er Jahren, da kann man kaum Freiheit spüren. Und in den 80er Jahren, dann kommen allmählich ein bisschen, aber sehr schnell kriegt man wieder einen Rückschlag, ja. Und in den 90er Jahren und jetzt, dann gibt es eigentlich schon sehr viele Freiheit. Es ist so in vielen Bereichen liberal geworden, ne? Und daher ist es auch sehr schön für das Land, also wie das Land sich momentan ändert. Das finde ich schon ziemlich gut.
Und das Buch, was ich eben nannte, das endet mit einem Donnerschlag. Das ist dramaturgisch ganz toll gemacht, aber es entlässt einen, wenn man das Buch dann gelesen hat, wirklich also sehr nachdenklich und ja, schon Schon heftig.
Ja, ich denke, in China stecken immer noch ziemlich so viele solche Donnerschläge. Aber ich denke, vielleicht mit dem Buch will ich ja auch den Menschen zeigen, dass eigentlich Chinesen ja zwischen China zum Beispiel macht auch sehr viele Fortschritte, wenn dann Ausland China hilft. Wenn so ein Ausland dann immer auch, besonders finde ich sehr gut, wie Deutschland China hilft, ne? Zum Beispiel mit Rechtsdialog, mit strategischer Dialog und so, dass China dann doch sehr viel von Deutschland gelernt haben. Und ich denke, je mehr Deutsche genau China kennen, welche Probleme China hat, und desto können eigentlich Deutsche besser mit China umgehen. Also ich denke, ich kann auch sehr wenig beitragen, wie China sich tatsächlich entwickeln soll, aber ich tue mein Bestes und ich möchte dann sozusagen, dass zwischen Chinesen und Deutschen diesen Abstand doch ein bisschen kleiner wird, dass man dann Chinesen doch irgendwie auch versteht, wie viele Schwierigkeiten sie selber auch haben, wenn sie dann was entwickeln wollen, dass es auch gar nicht so leicht ist.
Sind Geschichten von Ihnen auch veröffentlicht worden in China? Ist das möglich?
Ja, ich habe eigentlich auch ziemlich viele Geschichten in China veröffentlicht. Schon, wenn ich zusammenzähle, das ist schon mehr als so ein Buch. Aber das sind nicht solche Geschichten. Das sind häufig dann Geschichten, die nicht so schwer sind für Leser. Und es sind auch zum Beispiel über deutsche, chinesische Liebesgeschichten oder über Chinesen, auch alleine so nur chinesische Geschichten, verschiedene. Aber es sind alle nicht so in dieser Härte.
In Ihrem Roman Die chinesische Delegation schildern Sie sehr kurzweilig und vor allem auch sehr humorvoll die Eigenarten einer chinesischen Reisegruppe, die versucht in 14 Tagen ganz Europa kennenzulernen. Und haben Sie das wirklich mal so erlebt? Sie haben ja selber mal Gruppen betreut.
Ja, ich habe sehr lange als Reiseleiterin gearbeitet und habe in einem Jahr zum Beispiel 10 oder 11 Gruppen durch Delegationen durch Europa begleitet und auch für die gedolmetscht und die zum Einkaufen begleitet und alle ihre Probleme lösen müssen und so weiter. Deswegen, man hat dann häufig Zeit mit denen, einen halben Monat oder sogar einen Monat zusammen und lernt dann die Menschen auch relativ gut kennen. Und einige Charaktere bleiben dann in meinem Kopf unvergesslich. Und so habe ich sie irgendwie zusammengefügt und daraus einen Roman gemacht.
Auf jeden Fall, also auch liebenswert irgendwie, muss man sagen. Aber ich stelle mir vor, Deutsche werden in einem Buch so beschrieben. Also ja, ich weiß nicht.
Ja, eigentlich finde Chinesen sind sehr warmherzig und gastfreundlich. Und daher, wenn nicht gerade der Delegationsleiter Wang mir gegenüber sitzt, eigentlich bin ich dann doch eigentlich Chinesen, ja, möge ich alle Chinesen, ja. Selbst bei dem Wang will ich auch versuchen, wenn ich dann so eine Type in meiner Delegation habe, dass ich dass die Tour irgendwie friedlich zu Ende bringe. Es war für mich immer wichtig, dass sie hier eine angenehme Reise haben oder irgendwie ein bisschen was lernen, ein bisschen was sehen, was sie in China nicht sehen können. Ja.
Muss man für all die, die das Buch noch nicht gelesen haben, kurz erklären, dass der Kommandant Wang, so ein typischer chinesischer Funktionär ist eben, der sehr streng ist und auch eben immer versucht, alles unter Kontrolle zu haben und die Gruppe so zu drängen, sich richtig zu verhalten, halt auch, wie es die Partei vorschreibt, oder?
Ja, das, aber ich denke, das ist diese alte Generation von diesem starren Kader, die gibt es immer weniger. Und die lernen eigentlich in der jetzigen Zeit auch immer mehr. Je mehr sie Konflikte bekommen, desto lernen sie auch ein bisschen. Es gibt zwar vielleicht sehr wenige Änderungen, aber eigentlich, sie passen sich auch an. Daher mag die China deswegen auch eben diese schnelle Fortschritte, weil eben alle Leute versuchen, doch mitzumachen.
Das neue Buch heißt Nachtschwimmen im Rhein. Und vielleicht können Sie mal kurz anreißen, worum es da geht, woraus es besteht.
Es geht eben um deutsch-chinesische Liebesgeschichten, meistens einen Deutschen und eine chinesische Frau, weil zwischen deutschen Frau und chinesischen Männer, da gibt es relativ wenige Geschichten. Chinesische Männer sind meistens doch ein bisschen dominant und machohaft und daher kommen bei den deutschen Frauen auch nicht gut an. Also es gibt natürlich solche Liebesgeschichten, aber es ist prozentual ziemlich niedrig. Umgekehrt, also zwischen deutschen Männern und chinesischen Frauen, dann gibt es eigentlich schon ziemlich viele Liebesgeschichten. Und daher habe ich, ich habe in meiner Umgebung eben dann immer wieder solche Geschichten erlebt. Und es läuft nicht immer gut, weil diese Kulturunterschiede sehr groß ist. Und deswegen dann habe ich gedacht, ja, dazu könnte man was schreiben. Und das war mein erstes Buch. Eigentlich habe ich für Chinesen geschrieben, auf Chinesisch, habe aber bis jetzt keinen Verlag gefunden. Ich war selber auch nicht sehr aktiv beim Verlagssuchen, aber einige Geschichten in dem Buch waren schon auf Chinesisch veröffentlicht, in chinesischen Zeitschriften. Und dann hat die TV irgendwann davon gehört und war interessiert und hätte gerne dann eine Auswahl. Ne? So, es war dann ja auch zum Beispiel in dem Buch deutsche Liebesgeschichten und so weiter. Und dann haben sie gesagt, naja, deutsche Geschichten, das haben wir genug. Deutsch-Chinesisch, ja, das interessiert uns. Also da habe ich dann eine Wahl getroffen und da habe ich dann da aus dem Buch, da waren 11 Geschichten und da 5 Geschichten ausgewählt. Und dann wollte der Verlag natürlich gerne, dass ich selber übersetze. Ich war damals aber in dem Projekt die chinesische Delegation und ich wusste noch nicht, ob ich eben packe und so. Deswegen habe ich gesagt, es wäre mir lieber, dass ich nicht tue. Und dann haben sie dann eben jemanden engagiert. Und danach hatte ich wieder Zeit und deswegen hatte ich dann doch ziemlich stark geändert. Da habe ich auch Sätze an meinen Stil angepasst. Also der Übersetzer, der hatte dann immer ganz schöne lange Sätze geschrieben, ne? Sind auch in Ordnung, aber ich habe immer kurze Sätze gemocht und da habe ich dann...
Das kann ich völlig verstehen, das liest sich nämlich unwahrscheinlich schön, also der Stil, den Sie haben, das kann man nicht anders sagen. Und immer geht es auch so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, um doch problematische Beziehungen. Also da ist schon auch gerade in der Titelgeschichte Nachtschwimmen im Rhein, ja, da knarzt es ganz schön im Gebälk bei den beiden Protagonisten und es geht ums Fremdgehen und um, ja, also das halb wahre Leben scheinbar.
Ja. ich denke, da gibt es ja einen berühmten Satz, alle glückliche Familien sind gleich, alle Unglückliche haben jeder sein Unglück. Und deswegen denke ich, also glückliche, es gibt auch sehr viele Paare, die glücklich miteinander sind, aber die über die dann schreibe ich natürlich nicht. Und daher ist in dem Buch dann eher eben Paare, die Probleme miteinander haben.
Genau, so ist spannender. Jetzt die Frage, wie oft besuchen Sie heute eigentlich China? Haben Sie regelmäßigen Kontakt auch, denke mal, zur Familie? Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben 4 Geschwister.
Ja, ich habe zwei, also meine Eltern leben noch, ne, und dann habe ich noch 2 Geschwister auch zu Hause. Und deswegen, dann gehe ich dann schon jedes Jahr, wenn es geht, meine Eltern besuchen. Und dann besuche ich auch, dann gehe ich ein bisschen reisen, um ein bisschen mitzukriegen. Und dann kaufe ich auch sehr viele Bücher ein, damit ich hier genug Stoff zu lesen habe.
Hat sich Ihre Sichtweite auf China verändert, seitdem Sie in Deutschland leben?
Ich denke nicht unbedingt. Ich hatte China, also vielleicht, ich sehe dann China dann natürlich auch durch eine andere Sichtweise, weil hier wird auch häufig über Menschenrechte kritisiert und so weiter. Eigentlich finde ich, die deutschen Medien, die sind sehr eingeschränkt. China haben viel, viel mehr anzubieten, als nur Menschenrechtsverletzungen, als nur Umweltprobleme. chinesische Menschen, die sind so warmherzig, aber sie kommen hier nicht an. Aber ich denke, das kann man auch von den Medien nicht verlangen, vom Leben zu erzählen. Das ist die Arbeit von Filmen und von Büchern. Und deswegen wünsche ich auch, dass immer mehr Bücher über China geschrieben wird. Insgesamt, also meine Haltung zu China hat sich gar nicht geändert. Ich liebe das Land nach wie vor und ich stehe auch zu Chinesen. Was mich geändert hat, ist, dass ich eigentlich eben ein demokratisches System wirklich kennengelernt habe, nicht nur auf dem Papier. Und das hat mich auch sehr überzeugt. Und deswegen eigentlich sozusagen, ich habe meine Liebe erweitert. Ich habe auch dann gelernt, Deutschland zu lieben und Deutschland für Deutschland zu arbeiten und die Menschen zu mögen. Und das war für mich eine sehr schöne Sache.
Und die deutsche und die chinesische Mentalität, können Sie zu diesen Unterschieden noch kurz was sagen?
Ja, die Deutschen, wir sagen dann häufig, sie sind ernst, ne, und sie also sie bleiben bei der Sache, sind aufrecht und Chinesen versuchen immer durch Beziehung was zu erreichen, sind aber sehr warmherzig und sind dann manchmal schlampig, ne? Also so die Sache manchmal. Aber das hat auch mit der Kulturrevolution zu tun, dass die Kulturrevolution alle gute Arbeit, Qualitätsarbeit als kapitalistisch weggefegt hatte und kaputt gemacht hatte. Deswegen, dass die Menschen zu Schlamperei erzogen hat. Und jetzt hat man bemerkt, Chinesen haben dann selber bemerkt, dass sie im internationalen Wettbewerb man doch ein bisschen besser Qualität haben muss. Deswegen jetzt versuchen Chinesen auch zu lernen. Also ich denke, Chinesen können von Deutschen sehr viel lernen, besonders bei der Arbeit, bei Streben nach besserer Qualität, nach neuen Technik. Und das sind die Deutschen sehr gut. Umgekehrt, ich denke, manchmal spüre ich ein bisschen, zum Beispiel im Flugzeug oder im Zug redet man kaum miteinander. Chinesen haben eigentlich sehr wenig Hemmung, miteinander zu reden. Die haben auch so einen Spaß, miteinander zu reden. Und die reden gerne, die haben dieses Bedürfnis. Und ich denke, da können die Deutschen vielleicht auch was lernen, damit es mehr Spaß macht.
Abschließend die Frage, wie gefällt Ihnen denn deutsche Literatur?
Deutsche Literatur, ja, eigentlich, also es gibt Autoren, die mir sehr gefallen, aber das sind eigentlich auch eher alte Autoren, also Stefan Zweig, Erich Kästner oder so. Und dann gefallen mir sehr viele europäische Autoren. Also zum Beispiel, ich habe auch eher klassische Literatur gemocht, ja. Dickens oder Orson, wie heißt der? Also so sehr viele Engländer und Hugo und Franzosen und so, die habe ich auch sehr gemocht. Und so von der Gegenwart habe ich zum Beispiel Uwe Thiem gemocht und Angelika Schrobsdorf habe ich auch sehr gerne gelesen. Aber sehr viele Autoren, deutsche Autoren, sind für mich ein bisschen schwierig, also weil die sehr wenig erzählen. Und da sind die chinesischen Autoren anders. Da du liest ein Buch und da passiert wirklich in jeder Seite schon zwei Handlungen. Und das ist immer dauernd was und da lese ich dann viel flotter.
Ich finde, also das Schreiben, das ist eine Kunstform und die sollte man eigentlich genauso frei betrachten, wie als wenn ich jetzt ein Bild male oder was. Und Sie haben, glaube ich, auch mal gesagt, Ihnen ist nicht unbedingt der Schreibstil wichtig, sondern dass man was zu erzählen hat. Und ich finde, das kann man nur unterstreichen. Also man muss schon was zu erzählen haben und es muss nicht alles hehre Kunst sein.
Ich denke ja, für mich als Schriftsteller zuerst, der Inhalt liegt auf dem ersten Platz. Und dann guckt man, was für Inhalt hat. Und versucht man eben die entsprechende Sprache zu wählen. Und deswegen manchmal kann es sehr hart klingen, manchmal dann kann es wieder humorvoll sein. Bei dem ersten Buch kann ich ja gar nicht humorvoll so erzählen, das wäre nicht passend. Und bei dem anderen Buch denke ich auch, ich gucke immer erstmal, was für einen Stoff ich schreiben will und dann wähle dazu die Sprache. Aber ich denke, im Vergleich zu deutschen Autoren, natürlich bin ich in der Sprache ein bisschen hinten als die. Aber ich habe immer so doch ganz klare Sprache gemocht. Deswegen werde ich auch immer bei dieser Sprache bleiben.
Frau Ling Yuan, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gern geschehen. Vielen Dank auch.